herzlich willkommen bei Überpop.
Der Podcast über Popkultur.
Mit Jörn Thesen.
Und Fabian Thomas.
Hallo und herzlich willkommen bei Überpop. In dieser Folge besprechen Fabian Thomas und ich, Jörn Thesen, den Film Parasite von Bong Joon-ho, der bei den diesjährigen Oscars nominiert ist als bester Film, bester internationaler Film, für das beste Originaldrehbuch, für den besten Schnitt und auch für die beste Regie. Der Film ist bereits seit Oktober in den deutschen Kinos und hält sich immer noch in einigen Programmkinos, wird aber auch Ende Februar auf DVD erscheinen. Jetzt geht's los. Ja, also bei uns in Bonn läuft er auch noch in so, ich muss mal nachschauen, wo er jetzt noch genau läuft, in der Filmbühne und in der Brotfabrik, also das sind so diese klassischen kleinen Programmkinos, und ich glaube auch in Köln läuft er noch im Off-Broadway. Und soweit ich mich erinnern kann, lief er auch fast überall koreanisch mit Untertiteln. Und so habe ich ihn auch gesehen. Und es war so eine Mischung aus verschiedenen Sachen, die mich, glaube ich, will jetzt nicht sagen, abgeschreckt haben, aber nach Snowpiercer war ich irgendwie nicht so versessen drauf, mir Okja anzugucken, der einer der ersten Filmproduktionen war, die Netflix finanziert hat. Von Bong Joon-ho, das war der letzte Film, den er gemacht hat. Der auch so eine, der also ähnlich wie Snowpiercer so eine dystopische Parabel ist, wobei es da so ein bisschen gegen Massentierhaltung und Fleischkonsum, glaube ich, geht. Also es geht da so ein mutiertes Wunderschwein und so ein bisschen in diesem Film. Und das war
Es bricht aus und so. Ja.
Und Snowpiercer hat er auch koreanische Darsteller gehabt. Mindestens einer, der jetzt auch hier wieder in Parasite dabei war, hat da mitgespielt. Aber ansonsten war das ja eher eine englischsprachige Produktion und Okja war so ein halb-halb, meine ich, mit ein bisschen, mit einigen koreanischen Darstellern und aber auch vielen, trotzdem noch überwiegend Englisch, glaube ich. Ja, und Parasite, also gutes Stichwort, weil Stichwort Horror, da ich den Trailer auf dem Fantasy-Filmfest gesehen habe und so die Art und Weise, wie welche Sequenzen ausgewählt sind in Parasite, im Parasites Trailer, war ich nicht sicher, ob das, wie sehr das Horror wird. Und ich habe dann auch noch einen Kommentar gelesen, kurz bevor ich ihn angesehen habe, unter dem Trailer, wo jemand meinte, Parasite sei zuerst eine Komödie, dann ein Thriller und dann ein Horrorfilm. Ich weiß nicht, ob ich das so unterschreiben würde, weil der Film ist, glaube ich, bis zum Ende voller Humor und und ich finde es ganz, ganz schwierig, darüber zu reden, ohne ihn zu spoilen, was wir aber, glaube ich, zunächst noch versuchen sollten. Grundsätzlich dringende Empfehlung. Der Film kommt Ende Februar auf DVD und dann wahrscheinlich auch zum Streamen raus in Deutschland. Das habe ich nochmal extra nachgeschaut. Also praktischerweise dann, ich könnte mir sogar vorstellen, dass der dann immer noch im Kino läuft. Weil wenn der wirklich jetzt bei den weil die Oscars jetzt nochmal die Lebenszeit nochmal ganzes Stück verlängern. Aber jetzt mal kurz, warum ist der Film großartig? ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Film gesehen habe, der mich so überrascht hat. Das Zusammenspiel, das Ensemble, ich war aber auch so in den Bann gezogen, auch von dem Koreanisch. Also ich bin richtig froh, dass ich ihn auf Koreanisch gesehen habe. Und ich muss zugeben, dass ich so eine gewisse, ich will jetzt nicht sagen, linguistischen Rassismus vorher irgendwie hatte, weil ich immer gedacht habe, so, ja, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch gucke ich mir gerne original an, aber weil ich da mir einbilde, ich verstehe noch so ein bisschen was von der Sprache, aber das ging mir auch schon so, als wir, natürlich hieß es Ghoul, oder wie hieß diese indische Miniserie auf Netflix, auf Hindi geguckt habe, da ist mir auch schon aufgefallen, wie gut mir das gefällt. Und jetzt auch beim Koreanisch fand ich es auch interessant, wie viele Versatzstücke vom Englischen da drin waren. Und ganz abgesehen davon, dass die auch so diese Kultur, diese Praxis gibt, dass man sich selbst einen englischen Namen gibt. Das dachte ich aber, dass sie das typischerweise machen, wenn sie ins westliche Ausland gehen. Das erinnere ich mich noch, das haben aber vor allen Dingen die Chinesen gemacht, die ich da kennengelernt habe, als ich in England war, immer an der Uni, dass die alle sich einen westlichen Vornamen gegeben haben. Und in dem Film ist das eben auch so, dass dann der Sohn der Familie Kim wird zu Kevin und seine Schwester wird in der falschen Identität dann zu Jessica und und so weiter. Ja, also ich weiß gar nicht, ob man noch auf die Handlung eingehen muss, um mal kurz so das grobe Story-Konzept zu vermitteln. Es geht um zwei Familien. Die eine ist verarmt und lebt in einem Souterrain oder fast eigentlich in einem Keller unter schwierigsten Bedingungen und gesamte Familie arbeitslos. Das ist die Familie Kim und der Sohn wird durch Zufall entsteht durch einen Schulfreund, der ins Ausland geht während seines Studiums. Bekommt er die Möglichkeit, Nachhilfelehrer für Englisch zu werden bei einem für ein Teenager-Mädchen, das wiederum eine Tochter aus einem guten Hause ist, wo der Vater ein Entwickler von irgendwie so AR-Software ist oder sowas oder so ein auf jeden Fall so ein Firmengründer. Und die leben in einem grandios designten Haus, das ist von einem Architekten für sich selbst entworfen worden ist und in das sie dann später eingezogen sind. Und neben der älteren Tochter gibt es noch einen Jungen im Grundschulalter und die Frau, dann gibt es noch eine Haushälterin. Naja, und diese Familie schleicht sich nach und nach über, dass sie sich gegenseitig empfehlen oder über Ecken, so sich da schleichen die sich da ein als Hausangestellte. Und das ist so alles, was man aus dem Trailer erfährt. Und außer, dass das Ganze irgendwann irgendwie schief gehen muss und irgendwas, eine Wende passiert. Und wie, was genau passiert, das finde ich eben, ist dann noch überraschend.
Und ich glaube, das macht auch gerade die Qualität des Drehbuchs aus und der Story, die er ja selber, die der Regisseur selber auch geschrieben hat. Mhm. Und das ist halt wirklich ein Originalfilm, ein fürs Film geschriebene Story auch ist.
Ja.
Merkt man irgendwie, finde ich, in jedem Moment, dass da sehr viele Elemente extrem gut ineinander greifen. Das ist sehr gut, also einfach klug erzählt ist und so extrem elegant auch.
Das ist, finde ich, aber auch ein sehr, zu sehr gutem und großem Teil auch der Schnitt, wofür der Film auch nominiert ist. Es gibt eine, die Sequenz, wie sie die Haushälterin aus dem Weg räumen. Und jetzt kommen wir so langsam ins Spoiler-Territorium. Da gibt es auch ein schönes YouTube-Video, das ich bei Gelegenheit gerne, dass ich gerne in die Shownotes verlinke, von dem Kanal The Nerd Writer, für das Video nimmt er diese Sequenz auseinander, wie viele Szenen das sind, wie viele Schnitte. Ich glaube, es sind 60 Schnitte in 5 Minuten, die sehr, sehr ökonomisch in so einer Mischung aus auch so durch gegeneinander geschnittenen Szenen die komplette Story erzählt. Die Haushälterin ist allergisch gegen Pfirsich ist mit SCH, ne? Oh Gott, ich bin so verwirrt. Gegen Pfirsiche.
Pfirsiche.
Ja. Und das erfährt der Nachhilfelehrer Kevin von der Schülerin, die gerne Pfirsiche essen würde. Oh Gott, ey, ich bin
so ein rheinländisches
Ding. Ja, natürlich. Und ich habe diese Woche ja ganz viel drüber nachgedacht, aber das erzähle ich nach Aufnahme. Ist tückisch, genau. Hätte gerne Pfirsiche, da ist aber eine verbotene Frucht, Zitat, bei Ihnen im Haus, weil die Haushälterin allergisch ist. Und das ist dann die Keimzelle dafür, dass sie mit so abgeriebenem Peach Fuzz, wie sagt man das, also diesem Staub oder dieser Behaarung, die auf der Pfirsichhaut drauf ist, dass sie die dann nutzen, um eine allergische Reaktion hervorzurufen, woraufhin sie dann ins Krankenhaus geht. Da wiederum nimmt dann der Vater dann ein Selfie auf und behauptet, er hätte gehört, dass sie am Telefon erzählt, dass sie Tuberkulose hat. Dann lösen sie noch einen allergischen Anfall aus und faken dann mit Hot Sauce, die man vorher gesehen hat, wie sie schön auf die Pizza geträufelt wird, die dann auf das Taschentuch träufeln, sodass aussieht, als hätte sie blutigen Auswurf beim Husten. Und so wird sie dann von heute auf morgen gefeuert. Und glücklicherweise hat dann der Chauffeur, der dem jungen Chauffeur nachgefolgt ist, der auch durch eine Intrige entfernt wurde, eine Karte dabei von einem Vermittlungsservice für hochqualifizierte Haushälterinnen und oder andere Hausbedienstete. Und so kommt dann eben auch noch die Mutter mit an Bord. Und als dann die Familie auf einen Campingtrip auf einen Campingtrip geht, also die Familie Park, so heißt die reiche Familie, die wollen anlässlich des Geburtstags des jungen Sohns, der anscheinend irgendein Trauma hat. Das ist auch, finde ich, ein interessantes Story-Element, wie das vorbereitet wird und wie man nachher dann checkt, was wirklich passiert ist. Und wie das Ganze dann sich halt eben auch am Schluss im großen Finale sozusagen das Ganze zusammenläuft, es ist wirklich hervorragend geschrieben, also und inszeniert, umgesetzt.
Und die Überraschungs, die über vielen überraschenden Wendungen fand ich halt gut.
Also es ist kein.
Es wird eine Spannung aufgebaut, dass man, wie sie sich immer sicherer fühlen und dann auch immer sicherer in dem Haus bewegen, sodass man förmlich darauf wartet, was passiert, wie kann das jetzt schief gehen oder was kann jetzt passieren oder was wird jetzt passieren? Und dann die Art und Weise, wie das dann aufgelöst wird, finde ich halt ausgesprochen genial, wieder so als Griff, der so ein bisschen die vertikale Struktur des Films auch nochmal ganz anders öffnet. Weil der Grundaufbau ja dieses Arm gegen Reich ist.
Oben und unten.
Die Armen, die halt so sich ganz, und oben und unten, und die dann halt so ganz geschickt und auch mit einer, ja, so spitzbübischen Energie. Und das ist auch eine Leistung der Darsteller, dass die einfach so gut miteinander funktionieren und auch aber so zusammengeschweißt wirken. Da gibt's ja auch innerhalb dieser Gruppe von der Familie, die sich einschleicht, ja, überhaupt keine Konflikte. Da hat so jeder seine Aufgabe, alle arbeiten zusammen und sind irgendwie so ein richtiges Team zusammen. Ne? Hm.
Ja, stimmt. Also dieses Oben- und Unten-Motiv, das hat mich auch noch an anderen Film erinnert, der auch 2019 rauskam, den wir auch besprochen haben. Und zwar musste ich an Us denken. Mhm. Weil der Film hat eine gewisse Gemeinsamkeit mit Us. Der Film ist es, ist eine, also hat eigentlich eine ähnliche Thematik auch wie Snowpiercer, wobei Snowpiercer ja eine Adaption von einem französischen Comic ist, also es war jetzt keine Originalstory von Bong Joon-ho. Aber die soziale Thematik, also das Arm gegen Reich und auch diese, dieses fast schon, na, wobei ich finde, der Film, der macht ja jetzt auch nicht so, dass die Reichen jetzt so böse Bonzen wären, so ist es ja auch nicht, die wären ja eher so ein bisschen lieb und nett und wie sie auch selber sagen, ja, wenn ich so reich wäre, wäre ich auch nett, das fand ich auch eine sehr interessante Analyse. Oder einen interessanten Kommentar vielmehr, der innerhalb des Films von der Figur der Mutter, dass sie über die andere Mutter sagt, ja, die ist so nett, aber wenn ich so reich wäre, wäre ich es auch. Aber die werden eher so als fast ein bisschen dümmlich dargestellt.
Ja.
Aber wirklich interessant, und jetzt kommen wir halt eben auf das Spoiler-Territorium, wird es eben ab der Mitte, wenn wo so diese das Einschleichen seinen Höhepunkt erreicht hat, und die Familie Park auf Campingtrip ist und die Familie Kim komplett sich im Haus eingenistet hat, sich am teuren Whisky vergreift und im Wohnzimmer lounged und die Aussicht auf den abgegrenzten, eingemauerten Garten genießt. Und dann kommt ein Wolkenbruch und es klingelt an der Haustür. Und die Haushälterin steht vor der Tür. Und das ist wirklich so, also wer jetzt noch zuhört, hat wahrscheinlich den Film schon gesehen und weiß, was dann passiert. Und das ist der interessante Twist, der so, ich glaube, ungefähr im Mittelpunkt des Films passiert, dass nämlich die Haushälterin, die frühere Haushälterin an der Tür ist und sagt, sie habe aber etwas vergessen, dass sie in der Eile nicht habe mitnehmen können und ob sie denn reingelassen werden könne. Und die werden sich dann die Kinder und der Mann verstecken, öffnet Frau Kim als neue Haushälterin die Tür und die Dame läuft direkt an ihr vorbei durch die Küche in den Keller, auch durch diese Tür, ich finde das auch so faszinierend, diese ganze, wie das Haus designt ist, dass dann in der Küche diese riesige offene Regalwand ist, in der Mitte dann eine Tür ist, die in den Vorratskeller führt, wo wir dann wiederum dann dieser Schrank mit diesen eingelegten Pflaumen steht. Mhm. Naja, und als sie dann aus dem Keller eine Zeit lang nicht wiederkommt, folgt ihr die Mutter irgendwann und dort unten findet sie dann die Frau vor, die unter großem körperlichen Einsatz versucht, dieses Regal wegzuschieben.
Ein Wahnsinnsbild.
Ja, dass sie da in der Luft hängt.
Weil man nur erstmal überhaupt nicht versteht, was die da macht.
Ja. Ja. Mhm. Ja, und Frau Kim stellt dann fest, da klemmt was unterm Schrank fest, das zieht sie raus und in dem Moment rutscht der Schrank zur Seite, dahinter verbirgt sich eine Tür und da geht's in einen unterirdischen Bunker und in diesem unterirdischen Bunker hat sich ihr Mann versteckt, der dort seit Jahren schon lebt und schon lebte, bevor die neuen Besitzer in das Haus eingezogen sind und sich dort versteckt vor Lohn, wie sagt man, Kredithaien, denen er Geld schuldet und dort eben jetzt fast verhungert wäre, weil seine Versorgung abgerissen ist. Das ist auch so faszinierend, da liegt er da auf dem Bett und sie kommt runter und hat dann so eine Nuckelflasche. Das finde ich auch so faszinierend, dass sie den so wie so aufpäppelt so richtig. Ja, und Frau Kim folgt ihr, stellt das raus und dann kommt es zur Konfrontation, weil sie dann merken, dass die alten Parasiten sozusagen kommen dann den neuen Parasiten auf die Schliche und stellen fest, oh, das ist eine Familie, die sich hier eingequartiert hat. Und wiederum erpressen sie dann mit einem Video, das sie drohen, an die Familie Park zu schicken. Ja, ab da ist der Film wirklich dann der Thriller sozusagen, weil dann kommt dann wirklich so diese nervenaufreibende Sequenz, dann kommt zum Kampf und dann in dem Moment ruft die Familie Park an, dass sie zurückkommt, weil eben wegen des großen Wolkenbruchs. Und danach wird es immer schlimmer, weil dann ja auch noch die ganze Geschichte kommt, was dieser Wolkenbruch eben für die Kellerwohnung der Familie Kim bedeutet.
Genau. Mhm.
Die dann natürlich unter Wasser steht und ja. Aber ich glaube, wir müssen jetzt den Film nicht noch weiter nacherzählen. Also außer die hohe Qualität wirklich in jeglicher Hinsicht, also auch das Set-Design, also die haben für diesen Film dieses Haus extra gebaut. Das ist ein, aber die haben es versucht so zu bauen, dass es trotzdem wie ein glaubwürdiges Wohngebäude aussieht, das halt eben ein Architekt sich selbst bauen könnte. Und ich muss sagen, ich fand es total faszinierend, dass diesen rohen Beton, den die an den Wänden haben, diese offene Treppe ins Wohnzimmer runter und eben diese Sofa-Landschaft, die ich jetzt selber nicht haben wollte, mit diesem riesigen Couchtisch praktischerweise, unter dem eine komplette Familie stecken kann. Aber dann mit diesem Ausblick auf diesen bei Tageslicht lichtdurchfluteten Innenhof, der wiederum komplett von Bäumen eingereiht ist, sodass man nicht sieht, dass er von der Mauer umgeben ist. Ja. Das ist wirklich, finde ich, so ein starkes Bild. Ja, und
also gleichzeitig auch so ein, entweder der Kontrast zu dem eingeengten Haus, in dem sie ja eigentlich wohnen, ne, wo sie halt so im Souterrain sind, ein vergittertes kleines Fenster haben, auf eine Seitengasse, wo regelmäßig Leute hinpinkeln oder sich erbrechen. Also wirklich so, und das durchzieht den Film, den könnte man, glaube ich, richtig strukturalistisch untersuchen, so wie so oben und unten so miteinander immer in Beziehung gesetzt wird. Und mit welchen Bildern, mit welchen Details. Ich glaube, den kann man auch ohne Schaden noch zwei oder dreimal
gucken und
ja, immer noch neue Sachen entdecken.
Das ist ein Film, also ich habe auch direkt nach den ersten Gucken gemerkt, erstens, das ist auch durchaus was für meine Frau. Ich war nämlich nicht sicher, wie viel der Film wirklich in Richtung Horror geht. Und was da an Gewalt und so weiter drin kommt, das beschränkt sich auf so zwei, drei Szenen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass das, also ich finde, es ist eigentlich, ist Horrorfilm das Falsche. Also ich würde eher sagen, es ist eine Mischung aus schwarzer Komödie und Thriller. Und das Ganze ist natürlich eine sozialkritische Parabel. Wobei, ich weiß nicht, ob es wirklich eine Parabel ist, weil es ist eigentlich relativ eindeutig. Ich finde, bei dem Film gibt es auch nicht viel zu interpretieren. So, ne? Also gibt es auch nicht viel zu erklären. Das ist jetzt kein Film, wo man am Schluss irgendwie sich denkt, so, aber auch die letzte Wendung, dass eben der Vater am Schluss sich dann im Bunker versteckt hat, das war mir in dem Moment klar, als es hieß, dass man keine Spur von ihm gefunden hat. Und dachte so, natürlich, der ist jetzt unter dem unter der Küche. Und faszinierend.
Und währenddessen sind Deutsche neu eingezogen zu Hause.
Die sich nicht nur von Wurst und Bier ernähren. die, ja, also diese oben und unten, das, gerade dieses oben und unten, das fand ich, hat mich so an Us erinnert, wo du eben diese wirklich spiegelbildliche Familie hast, die in so einer höllenartigen Untergrundwelt aufwächst und sich dann ihre Spiegelbilder konfrontiert. Aber da war, finde ich, war das Ganze so diffus. Hier hast du da halt eben, ja, ich glaube, gar nicht so abwegige soziale Verhältnisse dargestellt. Natürlich überzeichnet mit der Familie, die im Keller wohnt, mit dieser absurden Toilette auf dem Podest, direkt am Fenster. Und die Szene, dass draußen jemand so Insektenvernichtungsmittel versprüht und die sagen, oh, lass uns das Fenster auflassen, dann werden wir unsere Kakerlaken los. Und es ist wirklich.
Ich weiß gar nicht, also es wirkte relativ überzeugend auch für mich. Ich weiß ja nicht, also ich kann mich jetzt auch nicht so genau mit den Verhältnissen jetzt in Südkorea speziell aus, aber dass da die Schere relativ groß ist und gleichzeitig auch, also das ist ja auch so ein ganz komischer Widerspruch, dass sie halt wirklich primitiv leben. Und dann alles über Internet und über Smartphones und so machen. Und dann,
ja gut, aber macht ja jeder so, ne? Warum sollte das denn? Das ist ja auch so diese Diskussion, wenn Leute irgendwie böse auf Flüchtlinge sein wollen, dann schimpfen sie alle, dass die alle Smartphones haben. Ja, natürlich, so kommunizieren wir auch. Warum sollte denn vor allem jemand, der aus einem fernen Land flieht, der will doch Kommunikationsformen aufrechterhalten. Natürlich hat er ein Smartphone. Mhm. Das ist das Wichtigste, so ziemlich. Aber das da auch, aber wobei, das ist ja auch, das ist im Trailer drin, eben diese Szene, wo das Wi-Fi auf einmal ausfällt, weil anscheinend irgendwie eine WG oder eine Wohnung über ihnen das Passwort geändert hat und jetzt sind sie darauf angewiesen, dass sie in der hintersten Ecke eben nämlich am Fenster auf der Toilette sozusagen der letzte Platz ist, wo man dann wiederum das Wi-Fi von irgendeinem nahegelegenen Café erreichen kann, sodass sie dann wiederum WhatsApp checken können, ja, und so weiter und so fort. Was ich interessant finde, ist, der Film hätte ja auch durchaus jetzt sagen können, was, das wird nämlich einmal thematisiert, dass sie jetzt, wo beide Eltern einen Vollzeitjob haben und die Kinder beide Gelegenheitsjobs mit gar keinem schlechten Einkommen zu haben, warum sie dann eben nämlich nicht umziehen und so weiter. Also das ist so, aber das ist, wäre jetzt vielleicht auch kein Stoff für einen Film. Aber das wird einmal kurz thematisiert und denkt man sich ja, eigentlich wäre da ja eine, durch diese Gerissenheit, die sie haben und die kriminelle Energie, mit der sie ja eigentlich in diese Position kommen, in der sie dann sind, dass sie das eigentlich dann in so eine positive Upward Mobility in irgendeiner Form, aber das wäre ja wiederum, das würde, glaube ich, zu sehr in pro-kapitalistische Propaganda dann wiederum gehen, nach dem Motto so, oh, eine Geschichte von Self-Made-Leuten und so.
Ja, ich glaube, das ist einfach, dafür dreht sich die Spirale dann auch zu schnell. Wenn, das spielt sich ja auch in einer relativ kurzen Zeit alles ab, oder?
Ja, es wird, glaube ich, nicht so ganz klar, aber
mehrere Wochen vielleicht, ja, oder so.
Was ich interessant finde, ist eben, also wir haben diesen Konflikt reich und arm und wir haben die praktisch parasitäre Familie oder diese, also die Kims, aber es kommt dann, bevor es zu einem Konflikt so richtig zwischen reich und arm kommt, weil eigentlich ist das ja, könnte man sich da ja arrangieren. Und die könnten ja eine symbiotische, wie eben viele, wie eben Parasiten auch können, dass sie durchaus, wobei das sind ja ein Symbiotes was anderes, aber man könnte, es könnte ja eine Symbiose sein statt ein parasitäres Verhältnis. Kommt es aber zu dem Konflikt mit der Haushälterin und ihrem Mann, die selber auch arm und mittellos sind und noch weiter unten sind, in dem Haus tatsächlich unterirdisch angesiedelt sind.
Wortwörtlich, ja.
Ja, wobei auch die, von wegen an die Abwärtsbewegung ist auch interessant, wie dann die Familie gerade entkommen aus dem Haus in diesem riesen schweren Unwetter nach Hause läuft und auch wirklich eine Treppe nach der anderen zurücklegt und immer weiter absteigt, um nach Hause zu kommen. dass sie wirklich so am tiefsten Punkt der Stadt zu sein scheinen. Aber der Konflikt, der entsteht, ist nicht zwischen Reich und Arm, sondern er ist zwischen Arm und Arm. Das ist so dieses, ich fress dich oder du frisst mich. Anstatt dass man sagen könnte, verbindet euch doch gegen die bösen Reichen. Wobei, so böse sind sie ja nicht in dem Film. Ganz so einfach ist es dann nicht, aber der Film ist ansonsten doch schon relativ klar, finde ich, in seiner politischen Ausrichtung. Also so hat es schon ein sehr, sehr kapitalismuskritisches Konstrukt ist das Ganze. So, also wobei.
Ja, und eben auch die Tatsache, dass sie sich nicht verbünden, unterstreicht ja auch mehr, noch mehr, wie sehr es jedem der Leute, die so weit unten sind, um sein eigenes Interesse geht.
Ja.
Ne, dass das viel, viel wichtiger ist. Und dass sie, wenn sie irgendwas bekommen haben, oder wenn sie irgendein Stück Kuchen abbekommen haben, das auf keinen Fall mit jemand anderem teilen möchten. So, ne? Das sagt ja auch sehr viel aus über die Verhältnisse, so wie arg es da eigentlich auch bestellt ist dann.
Ja. Also ich würde mich freuen, wenn der Film, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Film bester Film gewinnt. Das wäre auch eine gute Frage, was ich da jetzt denke. Aber also ich bin ziemlich sicher, dass er bester Foreign Feature, wie hieß es in jetzt heißt es International Feature, also bester fremdsprachiger Film, wäre ich bereit darauf zu wetten, dass er das gewinnt. Mhm. Und in den Schnittkategorien, ich weiß gar nicht, wer da noch nominiert ist, weil wenn da sowas wie 1917 nominiert ist, der ja so montiert ist, dass er aussieht, als wäre er One Take. Das wäre sowas, was wahrscheinlich noch bessere Chancen hat bei den Academy Awards. Mhm. Mhm. Wobei er dann auch, wenn sowas passiert, wie das jetzt irgendwo möglich jetzt Tarantino abräumt mit Once Upon a Time in Hollywood oder, aber das glaube ich eigentlich nicht, dass der Joker sehr viele von seinen Nominierungen gewinnt. Das halte ich eigentlich eher für unwahrscheinlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt bei Joker tatsächlich die sind jetzt in keiner Konkurrenz, weil der ist für die Drehbuchadaption nominiert, der Joker. Augenblick. Bestes Originaldrehbuch ist Parasite gegen Once Upon a Time in Hollywood, Marriage Story, Knives Out und 1917 im Rennen. Und für das beste Production Design ist er auch gegen Once Upon a Time in Hollywood, 1917, Irishman und Jojo Rabbit im Rennen. Und Editing, Jojo Rabbit, Irishman, Ford vs. Ferrari beziehungsweise Le Mans 66 heißt er in Deutschland und auch Joker. Vielleicht hat Parasite ja eine Chance aufs Editing. Production Design wäre sehr schön, aber ich weiß nicht, ob da nicht eher dann sowas wie The Irishman. Eigentlich alle vier anderen Filme sind tendenziell von dem, was die Academy Awards gerne auszeichnen, nämlich Period Pieces, allesamt fallen da irgendwie da rein, weil Parasite hat ein zeitgenössisches Setting wobei es geht jetzt gar nicht um Kostümdesign, aber trotzdem, also dass du so eine Welt erschaffst, also auch wie in Jojo Rabbit, das ja schon im Trailer aus, also so wie so eine Karikatur, als würde man Wes Anderson weiß ich nicht Leni Riefenstahl, aber auf jeden Fall mit halt eben einem Dritten Reichssetting kreuzen. Das ist, weiß ich nicht. Und eben The Irishman hat auch, ich bin nicht ganz sicher. So Parasite würde ich schon gönnen, in dem Fall. Auch für die Ausstattung zu gewinnen. Bei den Screen Actors Guild Award, den SAG Awards, wurden jetzt am Wochenende wurde das gesamte Ensemble ausgezeichnet. Da gibt es nämlich eben auch einen Award für das Best Ensemble. Und das hat, sind die Schauspieler von Parasite ausgezeichnet worden. Ja. Ja, Eben habe ich es schon kurz erwähnt, Knives Out von Rian Johnson, den habe ich mir auch angeguckt, der zumindest für das Originaldrehbuch nominiert ist und damit in einer Kategorie Parasite Konkurrenz macht. Weißt du von dem Film was? Oder soll ich kurz mal erzählen?
Ich habe nur den Trailer gesehen und fand ihn ganz interessant. So ein bisschen, wirkte so ein bisschen so wie so ein Edgar Wallace-Film irgendwie auf mich, ehrlich gesagt.
Ja, so ein bisschen Agatha Christie auch. Also es hat, der Vergleich liegt nahe zu Murder on the Orient Express. Weil du hast, ist in dem Fall eine Familie statt Reisen in einem Zug und jeder ist potenziell verdächtig, das Familienoberhaupt umgebracht zu haben. Einen reichen Krimi-Autor, der am Abend seines 85. Geburtstags sich anscheinend selbst umgebracht hat, indem er sich die Kehle aufgeschnitten hat. Und dann gibt es eben da die zwei Söhne. Ne, Moment, sind es zwei Söhne, die Tochter und die nächste Generation, dann gibt es noch die Haushälterin und die Krankenschwester und so weiter und so fort. Und das Ganze hat auch reichlich viele Twists und hat mir sehr gut gefallen. Also es war für ein sehr schöner Abend im Kino und war definitiv gute Unterhaltung. Kann ich sehr empfehlen, aber ist jetzt, glaube ich, auch wäre jetzt kein so ein Film gewesen, bei dem es so viel zu besprechen gegeben hätte wie bei Parasite. Das war über Pop Folge 79. Das Thema unserer nächsten, der 80. Folge, steht noch nicht fest. Eventuell nehmen wir noch einmal Bezug auf die Oscars, das sehen wir dann. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.